Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Immer mehr europäische Staaten kopieren Gesetzesvorlagen von Autokraten oder versuchen das zumindest. Um welche Länder es geht und was dahinter steckt, besprechen wir gleich. In Polen sind am Wochenende Regionalwahlen, ein erster Test für die proeuropäische Regierung von Donald Tusk und auch für die Peace-Partei. Und Griechenland versucht, die Armut der Roma-Bevölkerung zu bekämpfen. Sich vom Ausland etwas abgucken, wenn man ein Gesetz auf den Weg bringt, das kann ja eine gute Idee sein. Das, was aktuell in mehreren europäischen Ländern passiert, ist allerdings eher besorgniserregend. Denn gerade werden vor allen Dingen Gesetzesvorlagen von Autokraten kopiert. Ungarn hat das schon gemacht. Aktuellstes Beispiel ist die Slowakei, die gerade ein Gesetz verabschieden will, mit dem NGOs, die Gelder aus dem Ausland bekommen, als sogenannte ausländische Agenten eingestuft werden. Wem das bekannt vorkommt, in Russland gibt es so ein Gesetz seit über 10 Jahren und es hat dazu geführt, dass Bürgerrechtsorganisationen kaum noch arbeiten können. Michaela Lisowski beobachtet dieses Kopieren von Gesetzen. Sie leitet das Menschenrechtsbüro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Genf. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Jeske.
Dieses sogenannte Agentengesetz, das die Regierung von Robert Fico in der Slowakei aktuell einführen will, kann man das als Kopiervorlage aus Russland bezeichnen oder geht das zu weit?
Nein, also es geht überhaupt nicht so weit. Wir können da definitiv ein Grundmuster von autokratischen Regimen zu erkennen, also dass sie ganz klar versuchen, negative Gesetzgebungen, die Bürgerrechte und Menschenrechte einschränken, gegenseitig zu kopieren. Also der Geist und die Intention, wie Sie in Ihrer Einführung gesagt haben, spiegelt ganz klar wirklich das russische Vorbild wider, auch hier im Beispiel der Slowakei. Es geht darum, dass ganz gezielt der gesellschaftspolitische Einfluss von Nichtregierungsorganisationen kontrolliert werden soll und allmählich wirklich Kritiker an der Regierung des Ministerpräsidenten Fico zum Schweigen gebracht werden sollen. Wenn wir uns umgekehrt angucken, was in der Demokratie wirklich die Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen und Ehrenamt ist, sehen wir, dass es nämlich ein Ausdruck von der diversen und liberalen und offenen Gesellschaft ist. Und es geht genau mit dieser ausländischen Agentengesetzgebung darum, das nach und nach wirklich zu kontrollieren und zum Schweigen zu bringen.
Warum macht das jetzt speziell die Regierung von Robert Fico in der Slowakei?
Ja, ich denke, dass Robert Fico wirklich dem Beispiel Russlands und auch Ungarns folgt. Es geht darum, sich jetzt schon präventiv den Machterhalt zu sichern, Kritiker, unliebsame Kritiker einzuschränken. Wir sehen es eben nicht nur bei der ausländischen Agentengesetzgebung oder der Vorlage jetzt, die eingebracht wurde gegenüber NGOs, sondern auch im Bereich der Medien- und Meinungsfreiheit, also das gezielt Journalisten oder ungewollte Meinungen allmählich aus dem öffentlichen Diskurs ferngehalten werden sollen. Das ist ein gezielter Versuch, durch Gesetzgebungen NGOs zu kriminalisieren, aber auch nach und nach unliebsame Journalisten zu kriminalisieren.
Speziell dieses Agentengesetz, das findet verhältnismäßig viele Nachahmer. Also Georgien hat das schon probiert, dann aber doch zurückgezogen. Ungarn hat so ein Gesetz umgesetzt, das wurde dann aber vom EuGH gekippt. Jetzt die Slowakei. Was steckt denn da dahinter? Also wirkt Russland wirklich gezielt auf andere Staaten ein? Fließt da womöglich sogar Geld? Oder muss Russland da gar nichts dazu tun?
Nein, also ich sehe schon einen immanenten Einfluss Russlands und der ist zweigeteilt. Also zum einen die Gesetzgebung, wirklich gezielt mit der Kriminalisierung immer weiter Freiräume des demokratischen Lebens einzuschränken in Richtung Autokratisierung. Und die zweite Strategie und Maßnahme darüber hinaus, begleitet von diesen Art von Gesetzen, ist dann gezielte Desinformation, gezielte Desinformationskampagnen, die dann immer wieder die unliebsamen Kritiker wie jetzt NGOs oder Journalisten oder Oppositionelle wirklich diffamieren und auch mehr und mehr wirklich zum Feindbild in so einer Gesellschaft dann stigmatisieren.
Sie beobachten diese Strategie, Gesetze von autokratischen Regimen zu übernehmen, ja jetzt nicht nur bei diesem Agentengesetz, sondern insgesamt. Wie schnell kann das denn dann passieren? Also wie viele Gesetze braucht man, damit dann ein demokratischer Rechtsstaat zur Autokratie wird?
Ich denke, dass man jetzt hier weder eine gewisse Anzahl noch einen Zeitrahmen oder einen Zeitablauf nennen kann. Die Slowakei müssen wir jetzt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft wirklich sehr stark und sehr eng beobachten. Denn dort ist der Ablauf jetzt seit der Wahl von Ministerpräsident Fico im Herbst letzten Jahres unglaublich schnell. Also die Slowakei wirklich kopiert die Vorlagen von Nachbarn Ungarn und wirklich provoziert und forciert diese Negativentwicklung, um immer mehr Unrecht in Gesetzesvorlagen zu bringen und dann zu verabschieden und wirklich die Autokratie vorzubereiten. Es ist noch nicht so weit wie in Ungarn, aber es ist sehr beängstigend und sehr erschreckend, wie wirklich die ganze Geschwindigkeit zu sehen ist. Es geht nicht nur eben darum, wirklich die Medien einzuschränken, NGOs einzuschränken, sondern auch die Unabhängigkeit von Gerichten in Frage zu stellen und wirklich immer mehr den Weg vorzubereiten, langsam zu einer Autokratisierung, aber auch wirklich zum Demokratie gezielt abzubauen. Wir sehen aber umgekehrt, wenn Sie sich das Beispiel von Polen angucken, nach zwei Legislaturperioden von PiS, die hat es ja genauso gemacht, genauso diese Gesetzesvorlagen eingebracht, umgesetzt und immer mehr die Demokratie und den Rechtsstaat abgebaut. Und jetzt, aufgrund wirklich des neuen Wahlergebnisses, der neuen Regierung, sehen wir wieder den Versuch, das alles schnell zurückzubauen. Also es ist durchaus auch möglich, und ich versuche immer positiv zu sein, dass wir auch sehen, dass der Wähler wirklich mit der Abgabe seines Votums auch wieder so einen Negativtrend aufhalten kann.
Jetzt haben wir viel über die nationale Ebene gesprochen. Wie sehen Sie es denn mit Blick auf die Europawahlen? Gibt es da auch diesen russischen Einfluss? Sehen Sie den schon in Wahlprogrammen von Parteien zum EU-Parlament?
Wir sehen definitiv einen Einfluss jetzt Russlands, auch wenn wir uns beispielsweise den Umgang mit Minderheiten, mit LGBTI-Gruppen ansehen. Sie wissen ja auch, dass im letzten Jahr der Supreme Court in Russland die LGBTI-Bewegung als auch extremistische Organisation eingestuft hat. Seit Februar liegen jetzt erste Gerichtsentscheidungen vor. Und das sehen wir ganz stark adaptiert in den Programmen und in den Aussagen von rechtspopulistischen Parteien in der EU. Und das ist kein Einzelfall. Das ist eine gefährliche Tendenz, wirklich gezielt unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit zu bedrohen und unser Leben, wie wir es kennen, in Freiheit immer mehr auch in Europa einzuschränken. Und ich meine, das ist etwas, was wir sehr hart erarbeitet haben, über Generationen hinweg, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, unser Leben in einer offenen Gesellschaft. Und deshalb ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, dass wirklich Wahlbürgerinnen und Bürger, wenn sie dann in Freiheit ihren Wahlzettel abgeben am 9. Juni, sich dieser Verantwortung auch bewusst sind gegenüber der Demokratie und natürlich demokratische Parteien idealerweise wählen und wirklich das Bewusstsein haben, dass sie unser freies Leben und selbstbestimmtes Leben in Europa riskieren, wenn immer mehr der Populismus an Macht und Einfluss gewinnt.
Michaela Lisowski von der Friedrich-Naumann-Stiftung, vielen Dank.
Vielen Dank.
Am Sonntag finden in Polen Regionalwahlen statt, die ersten großen Wahlen, seit die Regierung von Donald Tusk gewählt und die PiS-Regierung abgewählt wurde. Das war im Oktober vergangenen Jahres. Eigentlich hätten zu diesem Termin auch die Regionalwahlen stattfinden sollen, aber die damalige PiS-Regierung hatte die Wahlen verschoben in der Hoffnung, davon politisch zu profitieren. Ob dieser Plan aufgehen und die PiS-Partei dieses Mal dazugewinnen könnte, berichtet Martin Adam.
Gehen Sie wählen, ruft Christian Majewski und winkt mit einem Flyer. Aber nur wenige Menschen greifen zu. Ein älterer Herr freut sich, weil er Majewski erkennt, den jungen Kandidaten der Peace. Hier in Konin, ziemlich genau in der Mitte zwischen Warschau und der polnisch-deutschen Grenze. Majewski freut sich auch. Mit 16 hat er angefangen in der Lokalpolitik. Mit 20 saß er im Stadtrat. Jetzt, mit 30, steht er auf Platz 1 der Peace-Liste. Politik ist eine Droge. Wenn der Mensch das Gefühl bekommt, dass er Einfluss nehmen kann auf die Realität, dass er etwas ändern kann, was bleibt, dann ist das verlockend. Ich kann eine Grünanlage, einen Park schaffen und dieses Gefühl lässt einen immer weitermachen. Majewski ist Lokalpolitiker aus Überzeugung. Und in Konin gibt es viel zu tun. Die Stadt ist mit einem Kohletagebau groß geworden, aber der wirft kaum noch etwas ab und die Industrie drumherum, der Maschinenbau, die Hütte, gehen mit dem Tagebau zugrunde. Der kommunistische Staat hat viel Geld in das Wachstum von Konin investiert. Von 15.000 ist die Stadt auf 90.000 Einwohner gewachsen. Heute erleben wir eine massive Entvölkerung. Konin verliert etwa 1.000 Einwohner pro Jahr. Der Bürgermeister von der Konkurrenz, der PO von Premierminister Tusk, will aus Konin eine Modellstadt für die Energiewende machen und setzt auf Wasserstoffbusse, kostenlosen Nahverkehr und erneuerbare Energien. Majewski setzt auf das Atomkraftwerk, das hier vielleicht irgendwann mal gebaut werden soll, und auf Sozialpolitik. Er sei Patriot aus einer Arbeiterfamilie, sagt er. Als junger Politiker sei er vor allem für die ältere Wählerschaft da. Deswegen sei er bei der Peace. Er würde sich wünschen, dass die Partei nach ihrer Niederlage bei den Parlamentswahlen im Oktober jetzt bei den Regionalwahlen zurückkommt. Aber danach sieht es nicht aus, sagt der Wahlforscher Marcin Palade.
Peace
war, ist und wird in den Kommunalverwaltungen nicht gut verankert sein, weil die Partei nach einem zentralistischen Modell geleitet wird und nicht von der Achtung vor der lokalen Gemeinschaft. Die Situation der Peace ist viel schlimmer als bei den Wahlen 2018. Damals habe die Partei den Präsidenten und die Regierung in Warschau gestellt. Getragen von diesem Erfolg konnte sie auch in den Regionen punkten und in 8 von 16 Wojewodschaften, also in der Hälfte aller Landesparlamente, allein oder mitregieren. Diesmal, so Palade, könnte sie auf ein Parlament in der Peace-Hochburg Podkarpatia abrutschen. Jetzt rächt sich, dass die gesamte Partei um einen Mann in Warschau, um Jarosław Kaczynski und dessen immer radikaleren Kurs kreist. Christian Majewski in Konin zahlt den Preis dafür. In den letzten 10 Jahren ist der Stadtrat immer politisierter geworden. Die gesamtpolnischen Themen, die Polen so spalten, spiegeln sich hier im Lokalen wider. Aber in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern kann man keine Polarisierung gebrauchen. Das zerstört alles. Majewski wäre gern Bürgermeisterkandidat geworden. Aber wer für die Peace in Konin antritt, wird nicht in Konin entschieden, sondern in der Parteizentrale in Warschau. Und dort hat man sich gegen Majewski und stattdessen für einen Rechtsaußenkandidaten entschieden, der nicht mal zur Partei gehört. Christian Majewski ist sichtlich frustriert, auch wenn er Kaczynski nicht direkt kritisieren will. Erst als das Mikrofon aus ist, sagt er, die in Warschau wüssten ohnehin, dass Konin für die Peace bereits verloren ist.
Und am Montag werden wir Sie hier in Europa heute natürlich über die Ergebnisse der polnischen Regionalwahlen informieren. Etwa 6 Millionen Sinti und Roma leben in der EU, häufig eher am Rand der Gesellschaft. Die EU hat deshalb schon vor mehr als 10 Jahren eine sogenannte Roma-Strategie verabschiedet, mit dem Ziel, die Minderheit einerseits besser zu schützen und sie vor allem auch besser zu integrieren. In Griechenland gelingt das mehr schlecht als recht. 96% der Roma leben unterhalb des Existenzminimums. Viele sind Analphabeten. Und das trotz einer 9-jährigen Schulpflicht, die es in Griechenland gibt. Unsere Reporterin war zu Besuch an einer Schule, die versucht, dass möglichst viele Roma-Kinder es bis zum Ende der Schule schaffen. Rodotea Seralidou berichtet.
die Grundschule von Nersoi, einer Roma-Siedlung 30 Kilometer von Athen entfernt. Die Siedlung liegt mitten im Industriegebiet. Es riecht nach Abgasen und verbranntem Kunststoff. Im Gegensatz zu den Hütten aus Holz und Sperrmüll erstrahlen die Häuschen der staatlichen Schule in bunten Farben. 440 Schülerinnen und Schüler besuchen die Grundschule, alles Roma-Kinder aus der Nachbarschaft. Dass die Kinder von Nersoi überhaupt zur Schule gehen, war lange Zeit alles andere als selbstverständlich, sagt die Schulleiterin Martina Vavuli. Die heute 59-Jährige arbeitet hier seit der Eröffnung der Schule in den 90er Jahren. Am Anfang waren die Menschen sehr misstrauisch. Sie dachten, ich als Nicht-Romni bin hier, weil ich irgendwie davon profitiere. Langsam haben sie eingesehen, dass ihre Kinder diejenigen sind, die vom Besuch unserer Schule profitieren, nicht ich. Mittlerweile haben wir das Vertrauen der Community gewonnen. Die Menschen kommen und vertrauen uns ihre Probleme an. Dieser Kontakt zwischen uns ist wirklich sehr wichtig. Probleme haben diese Menschen reichlich. Die meisten können kaum lesen und schreiben. Sie sammeln Alteisen, um über die Runden zu kommen. Strom und Wasser haben sie nur, wenn sie dies illegal anzapfen. Eine Kanalisation gibt es nicht. Zumindest die Kinder sollen durch die Bildung den Weg raus aus dem Armenviertel schaffen. Doch nach der 6-jährigen Grundschule hören viele auf. Vor allem die Mädchen, denn immer noch sei es in der Roma-Siedlung üblich, dass Roma-Mädchen schon als Minderjährige heiraten. Das ist ein großes Problem bei den Roma. Aber auch die Jungen hören oft zu früh mit der Schule auf, denn sie müssen Geld verdienen, damit die Familie etwas zu essen hat. Die Europäische Union möchte das ändern. Sie möchte die Situation der Roma verbessern und hat sich für die Zeit bis 2030 konkrete Ziele gesetzt, die die Mitgliedstaaten mit Roma-Bevölkerung erfüllen müssen. Die Armutsquote soll von heute 80% im EU-Durchschnitt auf 40% sinken. Roma sollen mehr Bildungschancen bekommen und die Länder müssen auch mehr gegen die Diskriminierung von Roma tun, die immer noch weit verbreitet ist. Ziele, die auch Griechenland in seiner nationalen Roma-Strategie verfolgt. Prodromos Spiros, leitender Beamter im griechischen Familienministerium, koordiniert die griechische Roma-Politik. Einige positive Ergebnisse gäbe es bereits, sagt er. So haben 2021 13.000 Roma-Kinder die Schule besucht. Jetzt sind es 15.000. Das liegt vor allem daran, dass wir das Kindergeld und die Sozialhilfe an die Schulpflicht gekoppelt haben. Das geht auf. Diese Maßnahmen findet Martina Vavuli von der Grundschule in Nersoi gut. Sie hätte sich aber weitaus drastischere Schritte gewünscht, sagt sie. Etwa groß angelegte Umsiedlungsprogramme, damit die Roma in der Stadt mit den Nicht-Roma zusammenleben können und sich dadurch wirklich in die griechische Gesellschaft integrieren. Sie befürchtet, die aktuelle Roma-Strategie werde nur zu kleinen Fortschritten führen. Die Menschen müssen weg von solchen Siedlungen am Rande der Stadt. Ich würde mir wünschen, dass es unsere Schule irgendwann mal nicht mehr gibt, dass alle hier weggezogen sind. Bis dahin kämpfen wir täglich mit Enttäuschungen. Aber ich sage mir, auch wenn ein Kind es hier rausschafft, auch wenn ein Kind von dem Besuch unserer Schule profitiert, ist es die Mühe wert.
Und wenn Sie mehr zu diesem Thema hören wollen, dann schalten Sie heute Abend um 18.40 Uhr unsere Sendung Hintergrund ein oder hören den Podcast dazu in unserer DLF-Audiothek-App. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.